Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Marconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Marconomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge.
Ja, es ist wieder Freitag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, heute sprechen wir über Employer Branding, genauer gesagt über den Aufbau einer Employer Branding Strategie. Denn eine stimmige und authentische Arbeitgebermarke nach außen, aber auch nach innen, kann im Kampf um Fach- und Arbeitskräfte zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Wenn Mitarbeiter sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, sind diese in der Regel nämlich auch zufriedener und vor allem auch loyaler. Ja, und darüber möchte ich natürlich auch wieder nicht alleine sprechen, sondern mit meinem heutigen Gast, der lieben Stefanie Krüger von Heartbeat. Schön, dass du da bist.
Hallo Alicia, freut mich, da sein zu können.
Ja, du hast auch ein spannendes Thema mitgebracht. Doch bevor wir einsteigen wollen ins Thema, sag doch einfach noch mal kurz ein paar Worte zu dir und zu Heartbeat.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefanie Krüger. Ich lebe in Berlin, bin allerdings auch viel in Würzburg unterwegs, da ich als Head of Talent Acquisition für die Firma Heartbeat arbeite, die zur Unternehmensgruppe der Vogel Communications Group gehört. Und wir sind ein Unternehmen, was innerhalb der Gruppe gegründet wurde, um Mittelstandsunternehmen, vor allem den Mittelstandsunternehmen im B2B-Umfeld, bei der Gewinnung und langfristigen Begeisterung von passenden Mitarbeiterinnen zu helfen. Also es geht nicht nur darum, Leute an Bord zu holen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie bleiben, möglichst lange bleiben. Und das machen wir mit modernem HR-Know-how, was wir bündeln mit dem tiefen Zielgruppenwissen, was wir über Vogel und die Gruppe haben, diese einzigartigen Branchenzugänge, dem digitalen Marketing und der jahrzehntelangen Lead-Generierungsexpertise, die wir alle bei Heartbeat bündeln können und bestmöglich für diese Zwecke nutzen.
Mhm, ja, und du hast gerade gesagt, Employer Branding und Recruiting passt ja auch perfekt zu dir und zu Heartbeat. Und dass beide quasi auch immer wichtiger wird, zeigen auch eine aktuelle Zahl. Denn die Vakanzzeit, also die Zeit quasi, bis eine Stelle neu besetzt wird, wird auch immer größer. Aktuell beträgt sie so um die 150 Tage, hast du mir verraten. Da kann man fast sagen, ein halbes Kalenderjahr, Tendenz häufig steigend. Das Resultat natürlich ein Überschuss an zu besetzenden Stellen. Liegt es deiner Meinung nach daran, dass vor allem eben nur die Babyboomer in Rente gehen oder gibt es da noch weitere Gründe, Steffi?
Das ist so ein bisschen für mich der Wolf im Schafspelz, der immer so beschrien wurde und vor dem man sich irgendwie jahrelang weggeduckt hat oder gesagt hat, ach, passiert ja sowieso nichts. Das sind für mich die Babyboomer, weil das ist einfach das, was klar war, was dafür sorgen wird, dass Probleme oder Baustellen, die wir so oder so haben, in einer Spirale befeuert werden, die uns, wenn wir nicht gut vorbereitet sind und nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen, uns um die Ohren fliegen kann. Und das ist das, was jetzt losgeht. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass die Babyboomer sich stark entschieden haben, auch noch früher in Rente zu gehen. Also man da tatsächlich mal eine Zahl zu nennen, man sagt so um die 70% der Babyboomer haben vor, frühzeitig in Rente zu gehen. Das heißt, auch das wird noch mal früher kommen, als es ursprünglich vielleicht mal errechnet war. Aber die Ursprünge oder die hauptsächlichen Ursachen, die liegen für mich ehrlicherweise an anderen Punkten und die sind sehr vielfältig. Das ist für mich einmal ganz klar das Thema Fachkräftemangel. Und ja, das ist diese demografische Veränderung, dass die ein Großteil der Bevölkerung jetzt sehr stark altert im Vergleich zu dem, was an jungen Menschen an sich schon nachkommt, also das Thema Babyboomer. Aber noch viel stärker, dass in vielen Berufsfeldern viel weniger junge Menschen überhaupt diese Berufswahl noch treffen. Und wir ein Problem mit qualifizierten Arbeitskräften haben. Und wenn man jetzt gerade mal ins Handwerk guckt, mein Vater als Elektromeister, kann ich mich erinnern, früher schon am Abendbrottisch vor guten 15 Jahren, war das schon Hauptthema in der IHK, zu sagen, wir werden ein großes Problem haben und wir kriegen nicht mehr genug Leute, die in diese Ausbildungsberufe wollen. Und das ist das, was sich auch nochmal verstärkt hat und uns jetzt noch vermehrt Probleme bereitet, gerade im Bereich der sogenannten Blue-Color-Bereiche oder Berufe, die insbesondere in der Industrie, also auch in vielen Unternehmen eurer Zuhörerschaft eine große Rolle spielen, haben wir ein ganz, ganz großes Thema daran, überhaupt noch qualifizierte Nachwuchskräfte zu generieren. Wir haben das Thema veränderte Anforderungen im Arbeitsmarkt. Ja, durch die Digitalisierung und die Automatisierung, die jetzt immer mehr an Geschwindigkeit gewinnt und uns teilweise ja schon überholt und wir sehr frühzeitig unterwegs sein müssen, was Umbildung, Ausbildung, Weiterbildung angeht, sind wir viel zu langsam momentan. Und da meine ich nicht irgendjemanden, sondern wir müssen uns die Frage stellen als Unternehmen, wer trägt denn hier eigentlich die Verantwortung, die Menschen zu befähigen, fertig zu sein für die Anforderungen, die ich hinterher als Arbeitgeber habe. Das wird mir im Zweifel niemand abnehmen. Wir haben veränderte Marktverhältnisse. Das ist das Thema, wenn sich die Marktverhältnisse verschieben, und das haben wir da draußen gerade, haben wir jetzt einfach die Situation, dass wir durch den Arbeitnehmermarkt höhere Erwartungen auf Seiten der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber in unserem Alltag, dass die Erwartungen der Arbeitgeber gleichbleibend hoch sind, und zwar sehr hoch. Es wird sehr stark damit momentan propagiert, wie utopisch die Anforderungen der Arbeitnehmer sind, dass man denen ja jetzt den roten Teppich auslegen müsste und ob das denn alles so richtig wäre. Aber niemand geht mal auf Augenhöhe und sagt, okay, wo können wir denn vielleicht auch an den Erwartungen und an die Arbeitnehmer ein Stück entgegenkommen? Also hier geht es ganz viel darum, die Erwartungen gegeneinander auszupendeln. Wir haben das Thema langwierige Recruitingsprozesse, dass wir viel zu lange brauchen, um Nachwuchskräfte zu generieren. Und in Summe tatsächlich kann man einfach sagen, wir sind in diesem Transformationsprozess, den es braucht hinsichtlich Politik und Unternehmen, aber auch gerade viel zu langsam unterwegs.
Das heißt, die neuen Mitarbeiter, wir werden ja nicht mehr Menschen in Deutschland, klar, durch Einwanderung, ja, aber es geht einerseits auch darum, dass man die Menschen auch dementsprechend besser ausbildet, dass sie vielleicht dann auch beim Unternehmen bleiben im besten Fall und es nicht verlassen.
Genau, wobei wir auch hier ganz klar sagen müssen, es ist einfach klar absehbar, wir haben eine erhöhte Wechselbereitschaft bei den Mitarbeitern, da können wir ein Stück weit entgegenwirken und das muss auch eine ganz, ganz, ganz große Säule sein in dem Thema, aber wir müssen uns auch bewusst sein, es gibt Studien, die jetzt schon zeigen, selbst ein sehr zufriedener Mitarbeiter, wenn der sich gefühlt nicht mehr weiterentwickeln kann, kann es mir passieren, dass er sich trotzdem für andere Unternehmen entscheidet. Und dann muss ich aber trotzdem ihm die Chance geben, zurückzukommen. Das heißt, auch hier ist es eigentlich ein ständiges Spiel, dafür zu sorgen, die Mitarbeiter so lange wie möglich im Unternehmen zu behalten und auch zu schauen, wie bleibe ich denn danach mit ihnen in Kontakt.
Ja, das finde ich auch ein wichtiger Tipp, dass man da die Journey, wie es ja auch immer so schön heißt, auch weiterdenkt. Da kommt tatsächlich dann auch Employer Branding, muss man ja auch sagen, einfach ins Spiel. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Neben einer Recruiting-Strategie sollte das nämlich auch Teil einer Personalstrategie sein. Wieso reicht es denn deiner Meinung nach nicht mehr aus, dass man einfach nur noch eine Recruiting-Strategie tatsächlich verfolgt, auch als HR oder Marketer?
Das hat auch wie immer nicht nur einen Grund, sondern mehrere, aber ich glaube, der ganz entscheidende ist, dass wir mittlerweile, wie wir schon gesagt haben, einerseits einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, wir sind in einem Wettbewerb um Talente. Das kann ich gut finden, das kann ich schlecht finden, da kann ich so stehen, wie ich will. Aber wir haben einfach die Situation, dass viele Leute sich nicht mehr aktiv umschauen nach Jobs, sprich einfach auf eine Jobbörse gehen und in die Recherche gehen, sondern darauf warten, dass die Informationen zu ihnen kommen. Und die Wechselbereitschaft einfach ein großer Faktor ist. Das heißt, die wenigsten Menschen haben schon gekündigt, wenn ich sie anspreche als Arbeitgeber. Das heißt, ich muss sie überzeugen und damit befinde ich mich im Marketingumfeld und muss mit irgendwas punkten und da steht die Arbeitgebermarke ganz vorne. Wir haben natürlich eine Vielfalt an Kandidaten, das heißt, ich muss meine Zielgruppe kennen. Ich kann nicht mehr mit Blankovorlagen arbeiten und hoffen, dass sich dann schon die richtige Person meldet, beziehungsweise ich sie mir dann raussuchen kann. Auch hier sprechen wir von technologischem Wandel. Die Menschen sind heute nicht mehr klassisch auf Jobbörsen unterwegs, sondern nutzen vor allen Dingen Social Media, um Content zu konsumieren. Und da muss ich sie auch erreichen können. Ich muss datenbasiert unterwegs sein, ich muss datengetrieben unterwegs sein. Das heißt, auch hier brauche ich ganz klare Strategien, Messstrategien, und die ich dann wiederum umsetzen kann in meine Recruiting- und Employer-Branding-Strategie.
Wo liegen dann so konkret, ich nenne es einfach mal, die Unterschiede zwischen der Recruiting- und Employer-Branding-Strategie?
Na, sagen wir mal so, die Recruiting-Strategie ist ja das, wie sorge ich dafür, dass ich Leute kriege. Da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen, wen brauche ich überhaupt? Ich muss mir Gedanken machen, wo erreiche ich sie? Wie mache ich meinen Markt so groß wie möglich? Also da geht es ganz viel darum, wie erreiche ich Menschen und wie setze ich das um? Auch das hat mittlerweile ganz viel mit Marketing und Vertrieb zu tun. Ja? Wenn wir darüber reden, die richtigen Kanäle zu identifizieren, Personas auszuarbeiten, die Journey zu überlegen, wie läuft denn alles reibungslos und gut ab. Diese ganzen Themen. Die Employer Branding Strategie, die besetzt mir erstmal keine Stellen, aber die bildet die Basis für einen der wichtigsten Punkte, natürlich Richtung Recruiting Strategie, nämlich die Arbeitgebermarke. Also die steckt eigentlich das fest, was ich verkaufen kann. Und das ist ja mal das, was wichtig ist, aber das heißt nicht, ich muss mit der Recruiting-Strategie warten, bis ich die Employer-Branding-Strategie ausgearbeitet habe. Da sind wir beim Thema Geschwindigkeit, sondern ich kann schon ganz viel in die Wege leiten und auch umsetzen und dann die Employer-Branding-Strategien als Optimum, falls ich sie noch nicht habe, nach und nach einfließen lassen. Mhm.
Ja, finde ich, ist auf jeden Fall gut, dass man da die Unterscheidungspunkte, glaube ich, einfach nochmal offenbart, damit man eben auch sieht, okay, wir müssen über beides nachdenken in heutigen Zeiten. Und du hast gerade auch schon gesagt, eine Employer-Branding-Strategie ist ein Gemeinschaftsprojekt geworden, muss man auch einfach sagen, zwischen HR, Marketing, vielleicht sogar auch noch Vertrieb. Gibt es noch eine Stelle, die man vielleicht auch noch mit einbeziehen sollte, deiner Meinung nach?
Oh, für die Antwort werden mich jetzt ganz viele da draußen nicht mögen, aber ja, viel mehr. Das muss ich mir einfach bewusst machen. Andererseits hilft es vielleicht auch. Ich kann nicht von HR oder Marketing erwarten, dass die mit den Kapazitäten, Ressourcen, ihrem Wissen, was sie haben, jetzt einfach mal alles aus dem Hut zaubern, was es jetzt brauchen wird. Und das ist tatsächlich was ganz anders angegangen werden muss. Es ist ein Transformationsprozess in vielen Unternehmen. Es ist nicht einfach so, jetzt macht mal ein Employer Branding Projekt, sondern ich muss mir erstmal über die Geschäftsführung die Freigaben holen. Also das muss eine Entscheidung der Führungskräfte und des Unternehmens sein, zu sagen, wir wollen eine Recruiting und eine Employer Branding Strategie. Wir stellen die notwendigen Ressourcen bereit. Wir sind bereit, diese Vision und den strategischen Fokus, den wir da reinfließen lassen, auch mitzuleben und mitzutransportieren. Weil ansonsten, nur weil ich was auf dem Papier schreibe oder zwischen HR und Marketing ausarbeite, wird es nicht funktionieren. Genauso gehören die Fachbereiche mit rein. Ja, niemand kennt so gut die Anforderungen, die Fähigkeiten und die Persönlichkeitsmerkmale wie die Leute, die die Teams führen oder die Teamleiter. Die Mitarbeiter selber, ja, sind das wertvollste Feedback, was ich mir holen kann, wenn ich eine gute Unternehmenskultur habe, um da auch mal nachhaken zu können. Da kann ich mir aber auch externe Hilfe holen. Und auch die Arbeitsbedingungen, ja, da auch mutig sein und reingehen und zu sagen, lasst uns gemeinsam darüber reden und uns das anschauen, wie es denn gerade ist. Weil ein Employer Branding aufzubauen, ohne den Ist-Stand zu erheben, wird ganz schwierig. und ganz klar, Marketing, Kommunikationsabteilung gehören mit rein. Das sind die Experten. Wie rollen wir es auf? Wie kippen wir es in eine Arbeitgebermarke, die wir stärken können? Was sind die Rekrutierungsbotschaften über verschiedene Kanäle? Welche Kanäle passen überhaupt zu uns? Und für die Aussteuerung mit zu unterstützen. Und natürlich externe Berater, weil wenn ich noch nichts damit zu tun hatte und noch nicht die Leute dafür habe, dann kann ich mir externe Hilfe holen. Auch da brauche ich nicht irgendwie 5 neue Mitarbeiter, sondern ich kann mir auch externe Berater, Partner an die Seite holen, die auch die Leute, die ich schon habe, mit auf den Weg nehmen und befähigen, dann weiter an den Projekten zu arbeiten. Und natürlich ohne Rechtsexperten wird es in dem Bereich auch nicht funktionieren, weil wir reden auch hier über Digitalisierung, wir reden über hochsensible Daten im Personalbereich teilweise. Das heißt, es ist eine gesamtunternehmerische Aufgabe, die hier einen bevorsteht.
Das klingt nach einem Monsterprojekt, um es mal so zusammenzufassen.
Ja, das klingt immer erstmal so, deshalb sagen wir auch immer, Employer Branding besetzt keine Stellen, da gibt es auch andere Möglichkeiten, schon mal loszulegen. Aber es erleichtert vielleicht auch, weil diese Fragestellungen, die werden in diesem Projekt an den Stellen aufkommen. Und wenn man nicht will, dass man ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang, wie es häufig ist, lange an Projekten arbeitet, die dann in der Schublade landen, weil gar keiner im Unternehmen davon weiß, dann werde ich mir darüber Gedanken machen müssen, wie nehme ich denn diese Bereiche von Anfang an mit? Die spielen teilweise nur eine kleine Rolle, ja, oder eine sehr kurzfristige. Aber erstens gewinne ich Geschwindigkeit, um überhaupt mal dahin zu kommen. Und ich schaffe es dann auch auszurollen. Und das ist ja das, was am Ende mir wirklich hilft, wenn ich es schaffe, Employer Branding auch auszurollen.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Du hast jetzt auch gerade schon, wo wir darauf eingegangen sind, wer alles in den Prozess mit einbezogen werden sollte, so ein bisschen die Schritte skizziert. Du hast dazu ja auch auf maconomy.de schon einen Artikel verfasst. Da möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen detaillierter tatsächlich darauf eingehen, auf die einzelnen Schritte, dass wir nochmal kurz was dazu erklären, was welcher Schritte ungefähr beinhaltet. Erster Schritt, hast du da geschrieben, ist Zieldefinition. Jetzt könnte man sagen, ja, es geht ja darum, dass wir unsere Arbeitgebermarke aufbauen. Ist das nicht ein Ziel?
Die Frage ist ja immer, wo will ich mit einem Ziel hin? Die Arbeitgebermarke aufzubauen, ist eigentlich ein Bestandteil. Das heißt, Ziel geht ganz viel darum, was ist denn mein Ziel zum Beispiel in der Gewinnung neuer Mitarbeiter oder in der Bindung? Will ich die Fluktuation senken? Habe ich überhaupt eine sehr hohe Fluktuation? Wird die überhaupt schon gemessen? Ja, müssen wir vielleicht erstmal gewisse Daten erheben, um dann auch entscheiden zu können, wo haben wir denn ein Problem und was ist das Ziel? Oder geht es darum, zukünftig mehr Mitarbeitergewinnungsprogramme über Mundpropaganda zu fördern? Dann muss ich natürlich ganz stark auch nach innen gehen und meine Mitarbeiter mit auf den Weg nehmen. Das heißt, ich muss mir erstmal Gedanken machen, wo sind meine Baustellen und welche Zielbausteine, und zwar dann klar als KPI definiert in Zahlen, will ich denn bis wann erreichen, mit welchen Timeframes? Das sind Ziele. Mhm.
Ja, ich habe jetzt extra ein bisschen provokanter gefragt, weil viele natürlich auch so immer argumentieren und du hast es da gerade auch schon gesagt, ein wichtiger Bestandteil ist eben auch die Stärken- und Schwächenanalyse, das braucht man natürlich auch dafür, um Ziele ja uns aufbauen zu können oder einfach erstellen zu können. Heißt es, ich schaue einfach nach innen und sage, was funktioniert in unserem Unternehmen in Bezug auf Mitarbeiterkommunikation etc. schon sehr gut oder was beinhaltet das alles deiner Meinung nach?
Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also eine der simpelsten Fragen, die man sich am Anfang mal stellen muss, was unterscheidet uns eigentlich von Leuten, die dieselben Jobs anbieten wie wir? Die wenigsten haben jetzt wirklich, gerade wenn wir über mehr Diversität, Quereinsteigerprogramme etc. reden, Leute in ihrem Unternehmen, die für keine anderen Unternehmen interessant sind. Das heißt, ich muss natürlich auch den Blick nach außen erstmal richten, um zu schauen, was ist da eigentlich los? Dann zu schauen, welche Zielgruppen habe ich im Unternehmen, was interessiert die, was ist für die relevant? Ja, ist es Kommunikation? Sind es bestimmte Benefits? Sind es Weiterbildungen? Bestimmte Systeme, mit denen die Leute arbeiten wollen? Also das können ganz unterschiedliche Sachen sein und dafür natürlich einerseits der Blick nach innen, aber andererseits auch der Blick nach außen. Wo stehe ich denn im Vergleich zu anderen Unternehmen? Weil das sind meine Wettbewerber in dem Moment.
Ja, die Konkurrenzanalyse ist einfach auch hier tatsächlich elementar. Und da hilft nicht einfach, dass man den Obstkorb tatsächlich auch reinstellt.
Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich neulich von jemandem gehört, der Obstkorb sollte nicht nur hingestellt, sondern auch gefüllt werden. Das fand ich auch sehr schön, wenn es um authentische Botschaften geht. Aber nein, es ist tatsächlich so, es geht nicht darum, vielstmöglich auf eine Liste zu schreiben und sich dann nachher zu überlegen, wie kommuniziere ich denn, dass es vielleicht gar nicht relevant für die Person ist, die ich einstelle oder einstellen möchte. Wir haben immer so dieses Beispiel mit Handwerkerfirmen, die dann damit werben, dass es kostenlosen Kaffee im Büro gibt. Ja, nur wenn die Leute den ganzen Tag nicht im Büro sind, dann ist denen das herzlich egal. Ja. Das heißt, es geht ganz viel darum, Zielgruppenanalyse, ehrlicherweise sogar auf Persona-Level. Ist jetzt den Marketeers draußen auch kein Fremdwort, um da passend genau dann zu schauen, welche Arbeitgebermarke, wer sind wir, welche Visionen haben wir, welche Ziele verfolgen wir ins Unternehmen, was ist der Zielgruppe relevant und daraus dann die Arbeitgebermarke zu entwickeln. Mhm.
Ja, und dann eben auch das Feedback tatsächlich einzuholen von den Mitarbeitern. Stimmt das Ganze überein, was wir uns jetzt ein bisschen in Anführungszeichen vielleicht ausgedacht, ist jetzt zu viel gesagt, aber überlegt haben, was wir denn aktuell auch schon machen und wie wir einfach sind.
Ja, tatsächlich, das auf jeden Fall. Also das ist für mich sowieso das oberste Credo, wenn es um Arbeitgebermarke, Employer Branding, Recruiting, egal in welchen Kanälen geht. Es geht nicht darum, vielstmöglich, sondern es geht um bestmöglich, aber authentisch. Weil ansonsten, wir haben vorhin über das Thema Mitarbeiter halten gesprochen, richte ich einen viel größeren Schaden ein, wenn ich denen dann erkläre, dass die Hälfte von dem, was sie irgendwo mal gehört haben, gar nicht existiert.
Ja, das ist einfach unauthentisch. Und Authentizität ist ja auch mittlerweile wichtig, haben wir gelernt, weiß jeder, glaube ich, mittlerweile. Dann weiteres Thema natürlich Kommunikationskanäle. Da sind wir Marketing natürlich auch ganz stark aufbauend auf den Personas. Haben wir vielleicht im Idealfall auch schon die Kanäle identifiziert, würde ich da einfach mal behaupten.
Würde ich nicht unbedingt sagen. Also gerade wenn ich aus dem Unternehmensmarketing komme, habe ich mir ja meine Zielgruppe im Unternehmensumfeld angeguckt für meine Produkte, für meine Dienstleistungen, die ich anbiete für uns als Unternehmen und eben nicht für die Personas und Zielgruppen, die ich im Unternehmen als Arbeitnehmer habe. Das heißt, der Azubi im Mechatronikbereich ist nicht unbedingt unterwegs, wo mein B2B-Kunde für irgendwelche Maschinen am Ende auf die Suche geht. Ich musste mir da schon nochmal eine separate Persona-Analyse der wichtigsten Stellengruppen im Unternehmen machen. Natürlich muss ich gucken, wie kriege ich das bestmöglich vereint. Aber zum Beispiel wird auch jemand aus dem Finance- und Buchhaltungsbereich auf anderen Kanälen unterwegs sein als vielleicht der Kfz-Mechaniker aus der Werkstatt. Und da muss ich immer gucken, individuell, welcher Kanal ist denn richtig. Und ganz wichtig ist, es ist zum Beispiel auch ein komplett anderes Targeting im Jobumfeld. Das heißt, ich muss mir viel mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich denn targetieren? Wie schaffe ich es denn vielleicht über Gruppen zu kommunizieren, weil wir im Diskriminierungsumfeld da nochmal ganz andere Anforderungen haben. Und natürlich ist auch hier das Ziel, nicht möglichst viele Menschen zu bespielen, sondern qualitativ genau die richtigen zu erwischen, die ich immer wieder diese Ansatzpunkte geben kann, zu sagen, hey, wir sind übrigens hier, hey, hey, hey. Und der dann irgendwann sagt, so, ich möchte jetzt den Job wechseln, da war doch dieses eine Unternehmen und an die wende ich mich jetzt.
Da habe ich tatsächlich auch tatsächlich an die Talent- oder Talent-Persona, ich weiß immer noch nicht genau, wie man sie im HR-Bereich nennen möchte, gedacht. Natürlich, dass man sich überlegt, wie tickt denn mein zukünftiger Bewerber oder auch mein Mitarbeiter einfach tatsächlich vor Ort?
Genau, wir nennen sie tatsächlich Candidate-Persona, spielt aber mir manchmal tatsächlich auch zu viel auf dieses Kandidatenthema ab. Und gerade wenn wir sagen, Retention ist das neue Recruiting, wobei, wie gesagt, es geht immer nur begrenzt und es ist nicht entweder oder, sondern beides. Aber ja, diese Persona ist tatsächlich Hausaufgabe, die ich für alle Themen im HR-Umfeld machen sollte.
Ja, spannend auf jeden Fall. Da ergibt sich auch wieder die Übereinstimmung von Marketing und HR mittlerweile. Und da im Zuge natürlich auch wichtig, wir haben jetzt darüber gesprochen, Kanäle. Der Franco, den wir auch schon öfter mal bei uns im Podcast hatten von Vogel Corporate Solutions, würde jetzt sagen, ja, Moment mal, wir brauchen noch vorher unsere Content-Marketing-Strategie, bevor wir uns die Kanäle überlegen. Die ist natürlich auch im Employer Branding wichtig, weil ein Bewerber wird sich nicht bewerben, wenn wir keine guten Inhalte auch einfach präsentieren.
Nee, das ist es genau. Aber da sind wir genau, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben. Das ist ja genau das, was ich am Anfang rausarbeiten muss. Was sind denn die Botschaften? Was ist denn meine Arbeitgebermarke? Also der größte Content, den ich habe, auf den ich aufbauen kann, ist immer meine Arbeitgebermarke, die ich dann durchziehen kann. Und natürlich ist es auch hier wieder die Candidate-Persona, die mir hilft, für die Content-Strategie zu sagen, was ist denn der Fisch, ja, wenn man über, oder der Köder für den Fisch, für den jeweiligen Fisch. Das heißt, ich habe keine globale Content-Strategie ausrollen, sondern muss mir hier auch sehr personaspezifisch überlegen, was interessiert denn überhaupt den einen oder diese eine Kandidatengruppe, die ich jetzt für diesen einen Job oder dieses eine Stellenprofil erreichen will, und was nicht. Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema. Homeoffice zum Beispiel brauche ich, ja, selbst wenn ich das irgendwie Mitarbeitern in der Verwaltung anbieten kann und möchte oder Marketing, kann ich das dem Produktionsmitarbeiter wahrscheinlich schwer bieten. Ja. Und dann hat es in der Message an der Content-Strategie für die Produktionsmitarbeiter nichts zu suchen. Und nur weil dann Remote vielleicht für manche Stellen nötig ist, also nicht, ne, auf diese Unternehmenskommunikation gehen, sondern wirklich auf eine Zielgruppen-Persona-Kommunikation. Ja. Das gilt für Kanäle, für Botschaften, für die Journey, für, ne, also eigentlich für alles.
Ja, und dann danach natürlich auch das Messen nicht vergessen und das kontinuierliche Optimieren, denn wir wissen es alle, wir haben irgendwie mal angefangen mit irgendwas und das war noch nicht das Gelbe vom Ei, was vielleicht auch in Ordnung ist, weil man lernen muss, und so ist es auch im Employer Branding.
Und es verändert sich, ne? Also wir haben hier ganz viele demografische Geschichten, die auch mit einfließen. Das heißt, natürlich kann TikTok für viele Zielgruppen auf jeden Fall sehr, sehr wichtiger. Also ich bin auf jeden Fall pro TikTok, vor allen Dingen, wenn man die Zahlen mittlerweile sieht, die Verweildauer etc. Und gerade da, dass wir ja Menschen im Privaten erreichen wollen mit ihren Jobentscheidungen, muss es eine Rolle spielen. Selbst wenn ich mir die Frage stelle, ob es für mich im B2B-Marketing relevant ist, ist ja ein großes Thema. Aber im Jobumfeld auf jeden Fall, weil da bewegen sich die Menschen oder ein Großteil der Menschen mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz muss ich meinen ganzen Markt fürs jeweilige Stellenprofil immer angucken und da auch messen und gucken, wie sich das auch verändert. Weil wir leben in einem agilen Zeitalter, wenn es um Kanäle, Social Media etc. geht. KI spielt jetzt immer mehr mit rein. Das heißt, ich muss immer wieder hinterfragen, anpassen, kommunizieren. Das heißt, natürlich habe ich einen roten Faden, an dem ich mich langhalten kann, aber ich muss immer wieder mich und meine Strategien hinterfragen. Mhm.
Ja, so ist es tatsächlich auch einfach. Also jedes Unternehmen verändert sich, jeder Mensch verändert sich und dementsprechend wandelt sich eben auch eine Marke, auch die Arbeitgebermarke. Ja, jetzt haben wir viel über die Theorie gesprochen. Natürlich möchte ich auch gerne irgendwie über die Praxis sprechen. Spontan würden mir da jetzt halt im Sinne von einer guten Arbeitgebermarke damals noch Google und Apple tatsächlich einfallen. Google war ja lange wirklich sehr bekannt für die Open Workspaces, als es noch ganz klassisch in Anführungszeichen war, lange vor Corona. Was sind so deine Best Practices, nenne ich sie jetzt einfach mal.
Also grundsätzlich kann ich sagen, ich bin immer gar nicht so der Fan, wenn es um Employer Branding und Recruiting-Strategie von Best Practice geht, weil es viel zu sehr immer den Blick weg von sich selber auf andere lenkt. Mhm. Und ganz klar würde ich tatsächlich auch immer noch sagen, dass Google ganz vorne mit dabei ist und auch immer noch vorne genannt werden kann. Warum? Natürlich einerseits diese starke Arbeitgebermarke, die sie gespielt haben. Sie haben wahnsinnig umfassende Recruiting-Strategien, sie haben datengetriebene Entscheidungen, Mitarbeiterentwicklungsprogramme, sehr zukunftsgerichtet, wo ne, die Mitarbeiter auch entscheiden können, in welche Richtung sie gehen wollen. Google lässt suchen, ja, wenn es um Entwicklung geht. Diversität, Inklusion, einfach gar nicht, um fancy zu sein, sondern um ihren Markt so groß wie möglich zu machen. Also Google schafft es einfach, Leute zu inkludieren, wo man denkt, wie machen die das? Aber das ist die Kunst, ja. Also wie mache ich meinen Markt so groß wie möglich? Natürlich das Thema Benefits-Vergütung, wobei man auch da sagen muss, sie sind auch dabei zurückzurudern, was das Full Remote angeht. Wobei ich da auch sage, Achtung, man sollte auch hinterfragen, warum es nicht funktioniert und gucken, wie man es bestmöglich hält, weil der Markt verlangt es weiterhin. Wir haben das Thema flexible Arbeitsbedingungen bei Google extremst hochgehangen. Die spielen auch immer wieder rum und gucken, wie sie es anpassen können. Also die machen schon ganz viel immer noch richtig und spielen auch noch ganz vorne mit, weil sie einfach einen wahnsinnigen Vorsprung haben. Aber jetzt würden ganz viele da draußen sagen, naja, Google hat ja auch ganz andere Ressourcen. Ja,
so ist es.
Mittlerweile ja. Und wir müssen auch Gott sei Dank nicht alle Google sein und wir werden auch nicht alle Google sein. Und jedes Unternehmen, ganz, ganz wichtig, muss seine eigene Recruiting-Strategie entwickeln, die zur Unternehmenskultur passt und zu den spezifischen Geschäftszielen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich kann ja nicht mit Innovationen punkten, wenn ich das gar nicht als Geschäftsziel habe. Und zu den Bedürfnissen des Marktes muss es natürlich auch passen. Wir sind auch nicht auf dem amerikanischen Markt unterwegs und wir können vielleicht auch rechtlich manche Dinge gar nicht so einfach integrieren. Da muss ich sie auch nicht anbieten. So, das ist aber wieder Thema Authentizität. Und ich finde, der Best Practice ist eigentlich immer, schnell anzufangen, sich zu bewegen und das Thema ehrlich anzugehen. Also sich auch offen in die Augen zu gucken und nicht die Schuld auch bei anderen zu suchen oder zu sagen, warum der Markt eigentlich andere Anforderungen haben müsste, sondern zu sagen, okay, wir identifizieren jetzt unsere Baustellen, gehen die an, holen uns im Zweifel Hilfe von außen, weil Aussitzen wird nicht helfen. Weil das sind so, glaube ich, die Sachen, die man sich viel eher als Best Practice anschauen muss. Und das sind die Unternehmen, die losgegangen sind schon und deshalb immer als Best Practice herangezogen werden.
Ja, finde ich aber auch gut, dass du einfach sagst, es geht nicht darum, wie das jetzt ausschaut bei den jeweiligen Unternehmen, sondern eher die Herangehensweise, einfach offen dafür sein, sich dem Ganzen einfach mal annehmen, es probieren, vielleicht auch mal ein bisschen scheitern, in Anführungszeichen, dann aber sich einfach wieder Meinungen einzuholen und dann da auch wirklich authentisch zu bleiben.
Genau.
Ja, unsere Zeit ist tatsächlich auch schon fast wieder vorbei. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Steffi.
Ja.
So deine, ich nenne es mal 3 bis 5 vielleicht Top-Tipps, wenn ich anfange, eine Employer-Branding-Strategie aufzubauen. Was sollte ich unbedingt beachten?
Als erstes muss ich mir meiner Meinung nach ganz klar werden, dass das kein einmaliges Projekt sein wird, sondern dass ich damit eigentlich Prozesse anstoße, die laufend und agil ins Unternehmen integriert werden müssen, und zwar ins ganze Unternehmen. Das ist auch schon Tipp 2. Ich muss es schaffen, dass das ganze Unternehmen sich als Teil der Lösung versteht, also von Geschäftsführung bis zu den Mitarbeitern. Ich muss alle mitnehmen, ansonsten werde ich nicht erfolgreich sein. Und das dritte Thema ist, ich muss aufhören, immer von den anderen zu erwarten, was es ist. Also wir kriegen ganz häufig im Alltag gesagt, naja, aber das ist ja eigentlich HR, muss doch erstmal, aber da kann ja keiner. Ja, dann müssen wir eben gemeinsam schauen, wie schaffen wir es denn, dass sie es können. Umgekehrt kriegen wir von HR gesagt, na, die im Marketing, die legen uns Steine in den Weg, weil die sagen, so können wir es nicht angehen. Warum guckt man nicht gemeinsam, wie man es angehen kann? Budgets sind nicht geklärt. Okay, dann müssen wir auf die strategische Ebene eins hören und sagen, wie kommen wir denn an die Budgets? Dafür müssen wir aber datengetrieben agieren können. Und wie Vertrieb zum Beispiel auch und Marketing ja auch Budgetkalkulationen überhaupt erstmal machen können und offenlegen, was kostet uns denn, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Weil das muss man einfach klar sagen. Wir reden hier wirklich von einer Aufgabe, von einer volkswirtschaftlichen Aufgabe. Da braucht man sich auch nichts vormachen. Aber eine Lösung wird nicht sein, das auszusitzen und zu hoffen, dass es irgendjemand anders geben wird, der den Zauberstab hebt und mein Problem löst. Sondern wir müssen es wirklich gemeinsam angehen und es ist eine Riesenherausforderung. Aber sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber werden nichts davon haben, wenn wir uns nicht aufeinander zubewegen und gemeinschaftlich tolle Arbeitsverhältnisse schaffen, in denen man sich wohlfühlt, in die man gerne geht und wo die Zusammenarbeit passt. So wie zwischen Kunden und Dienstleister oder Unternehmen ja auch.
Das waren, finde ich, jetzt auf jeden Fall gute Tipps. Du hast auch einen guten Aufruf, finde ich, einfach parat. Merkt euch das auch, liebe B2B-Marketer, geht gerne aktiv auf eure HR-Kollegen zu und stoßt das Projekt vielleicht einfach auch mal an. Setzt euch an den Tisch und dann wird daraus bestimmt auch ein Schuh irgendwann. Ja, jetzt ist unsere Zeit tatsächlich wirklich vorbei. Lieben Dank, dass du heute da warst, Steffi.
Ich danke dir, Alicia. War schön, da zu sein und ich freue mich vielleicht aufs nächste Mal.
Ja, gerne auf jeden Fall. Du wirst bestimmt nicht zum letzten Mal bei uns in der Folge oder beziehungsweise im Podcast zu Gast sein. Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin tschüss und bis dann.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.